Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Sonntag, 16 Uhr, herzlich willkommen im Rhetorik-Club beim Rhetorik-Experten-Talk. Hier sind sie wieder, die großartigsten Experten, die ich zumindest für euch finden konnte zum Thema Kommunikation. An meiner Seite die wunderbare Yvonne de Barg, Schauspielerin, Körpersprache-Expertin, Expertin für Online-Meetings. Die großartige Frau Dr. Monika Hein. Zu ihr kannst du allerdings nicht mit deiner Hautkrankheit kommen, aber wenn es ums Thema Stimme geht, dann hilft sie dir. Stefan Heinrich, kein Doktortitel.
Ja, aber großartig.
Was der weiß, ist atemberaubend. Einer der belesensten Menschen, die ich kenne und nebenbei ein großartiger Freund. Mona Tenjo ist Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Zeitmanagement und sehr aktiv. Und das macht sie großartig als Moderatorin hier auf Clubhouse. Jens Wea Bäumler ist da. Sie ist ebenso Stimmexpertin und ebenso eine fantastische und sehr, 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 sehr aktive Clubhouse-Moderatorin. Martin Limbeck ist Verkaufstrainer Nummer 1 und muss man im Grunde genommen nicht mehr vorstellen. Arno Fischbacher, Mr. Voice, Mr. Stimme, der Chef von Stimme.at aus Salzburg. Und Charlotte Hager ist die absolute Top-Expertin, wenn es um Thema Symbole geht. Wir reden heute um ein sehr spannendes Thema. Lügen. Und der Ablauf ist wie folgt. Ich werde eine Lesung machen aus meinem Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Anschließend gehen wir ins Expertengespräch zum Thema Lügen. Wir wollen das mal aus rhetorischer Sicht und aus auch darüber hinausgehend kommunikativer Sicht einfach ergründen. Und dann seid ihr dran und herzlichst eingeladen, Fragen zu stellen. Das Ganze wird als Podcast aufgezeichnet und veröffentlicht. Allerdings nur die Expertenrunde, also für alle, die dann später hochkommen und ihre Fragen stellen. Das wird nicht veröffentlicht, sondern das ist fluent wie Clubhouse generell. Und deswegen starte ich jetzt mit der Lesung. Alles erstunken und erlogen. So schmerzhaft es vielleicht ist, müssen wir doch ehrlich zu uns sein, wir lügen alle. Sei es bei einer beiläufigen Äußerung, um einer bestimmten Situation aus dem Weg zu gehen, oder bei einer gezielten Täuschung, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Glauben wir zahlreichen Meldungen aus dem Netz, lügt der Mensch im Durchschnitt 200 Mal pro Tag. Eine wirklich aussagekräftige und verlässliche Quelle dazu habe ich bisher allerdings noch nicht gefunden. Bei der Durchsicht diverser Studien begegneten mir immer wieder unterschiedliche Angaben darüber, wie oft wir pro Tag im Durchschnitt lügen. Mehrere Studien sprachen von nur 2 Lügen pro Tag, legten aber andere Definitionen einer Lüge zugrunde. Andere Forscher wiederum nannten die Zahl von 100 Lügen. Aber was stimmt denn nun? Wir sollten uns zunächst die Frage stellen, ab wann ist eine Lüge eine Lüge? Im Duden wird sie als eine bewusst falsche und auf Täuschung angelegte Aussage definiert, also die absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit. Aber zählen beiläufige Flunkereien, die wir tagtäglich von uns geben, auch dazu? Wenn uns eine Bekanntschaft auf der Straße nach dem Wohlergehen fragt und wir automatisch gut antworten, obwohl es uns eigentlich gar nicht gut geht? Wir antworten in diesem Fall aus einer Schutzhaltung heraus, weil wir der Person unsere Gefühle nicht preisgeben wollen oder die Flüchtigkeit des Moments keine längere Auseinandersetzung mit unserem Gegenüber erlaubt. Aber ist dieses Verhalten auf Täuschung angelegt? Natürlich gibt es schlimme Lügen, beziehungsweise Lügen mit schlimmen, sogar weltpolitischen Auswirkungen. Einige der größten Lügen der Menschheitsgeschichte habe ich in einem Kapitel bereits präsentiert, aus meinem Buch natürlich. Es gibt jedoch viele Lügen, die nicht so schlimm sind, wie ihr Ruf erscheint. Höflichkeitslügen zum Beispiel sind harmlose Alltagslügen. Sie werden genutzt, weil wir nett sein und niemanden auf den Schlips treten wollen. Diese Art der Lügen tritt vor allem dann auf, wenn wir bei kurzer Reaktionszeit schnell und instinktiv antworten. Hier zeigt sich auch, dass Lügen vor allem an Emotionen gekoppelt ist. Es wird eher intuitiv statt bewusst gelogen. Wir wollen unser Gegenüber nicht verletzen. Insbesondere bei WhatsApp oder per Telefon kommen solche Höflichkeitslügen häufig vor. Wir schreiben unserer Verabredung, bin schon unterwegs. Dabei haben wir noch nicht einmal unsere Schuhe angezogen. Den Höflichkeitslügen gegenüber stehen sogenannte Erklärungslügen. In diesen erklären wir unserem Gegenüber ein Fehlverhalten, beispielsweise, warum wir ein Produkt nicht zum vereinbarten Zeitpunkt liefern können. Hier haben wir meist Zeit, uns über die Formulierung der Antwort bzw. Lüge Gedanken zu machen. Im Gegensatz zu Höflichkeitslügen sind Erklärungslügen also zeitversetzt. Wir antworten nicht reflexartig, sondern haben mehr Zeit, uns mit unserer Antwort zu beschäftigen. Diese Art der Lügen finden wir vor allem in E-Mails oder Briefen. Tatsächlich ist die Unwahrheit fest in unserer Gesellschaft verankert. So fest, dass die Lüge ein nicht wegzudenkender Bestandteil unserer Kommunikation geworden ist. Jenseits aller moralischen Fragen müssen wir uns mit dieser Tatsache beschäftigen, wenn wir Kommunikation verstehen wollen. In der Rhetorik werden Lügen gar als nützliches Hilfsmittel eingesetzt. Wenn Sie sich an dieser Stelle ertappt fühlen, wissen Sie ja, wovon ich rede. Wir haben bereits festgestellt, das Zeitalter der Lügen definiert sich durch die enorme Bandbreite an Kommunikationsmöglichkeiten, die uns dank WhatsApp, Facebook, Clubhouse und Co. zur Verfügung stehen. Gerne verstecken wir uns hinter diesen Kommunikationsmitteln, denn in ihrem Schutz glauben wir uns sicherer, beim Lügen nicht erwischt zu werden. Anders verhält es sich bei einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Jemanden wortwörtlich dreist ins Gesicht lügen, ist den meisten von uns doch sehr, sehr unangenehm. Ich springe im Text auf den Abschnitt: Sind gute LügnerInnen erfolgreicher? Leider wahr. Laut Psychologe Robert Feldmann gehen gute Lügner erfolgreicher durchs Leben. Dies liegt daran, dass Menschen mit hoher sozialer Kompetenz besser verstehen, welches zwischenmenschliche Verhalten ihre Situation erfordert. Diese Menschen lügen häufiger und haben das Spiel mit den Lügen in ihr natürliches Repertoire aufgenommen. Daher ist ihnen oftmals gar nicht mehr bewusst, dass sie lügen. Sie wenden diese wirksame Technik unterbewusst an. Im Gegensatz dazu fehlt es weniger beliebten Menschen an Sensibilität dafür, was ihr Gesprächspartner hören will. Sie sind eher verletzend. Das macht gute Lügner wiederum sympathischer. Klingt grotesk, ist aber die Wahrheit. Wie bereits erwähnt, machen wir uns die Kunst des Lügens auch in Bewerbungsgesprächen zunutze. Unsere Lügen dort reichen von kleinen Änderungen der früheren Aufgabenbereiche und Kenntnisse bis hin zu schwerem Betrug. Qualifikationen werden hinzugedichtet, negative Dinge verschwinden schnell unter dem Tisch. Wir wollen uns letztendlich als perfekt geeignet und als den ultimativen Bewerber vorstellen. Es gibt schließlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Was tun wir nicht alles, um an unseren Traumjob zu kommen? Mehrere Befragungen sind bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass rund 20-30% aller Bewerber falsche Angaben im Lebenslauf machen. Um diese Lügen zu untersuchen, befragte die Robert Half Personalberatung in einer Studie etwa 1200 Personalmanager. Etwa ein Drittel der Befragten log bezüglich ihrer Verantwortung und früherer Aufgaben. Einer von 10 schraubte gar sein letztes Gehalt höher und sogar 4% verpassten sich einen besseren Bildungsgrad durch höhere Abschlüsse. Es gibt viele Gründe, warum bei Bewerbungen gelogen wird. Wir wollen uns so positiv wie möglich darstellen und unsere Chancen zu erhöhen. Wer bin ich, um dieses Verhalten zu verurteilen? Jedoch muss immer bedacht werden, dass nicht vorhandene Kenntnisse spätestens beim qualifizierten Überprüfen aufliegen werden. Wir werden uns ungern eingestehen und erziehen unsere Kinder offiziell zum Gegenteil. Aber wir haben von klein auf gelernt, dass Lügen uns weiterbringt, dass sie uns und anderen das Leben einfacher und besser machen können. Es ist verständlich, dass wir ein Verhalten, von dem wir gelernt haben, dass es sich positiv auswirken kann, nicht einfach ablegen wollen. Natürlich ist Lügen in der Theorie moralisch verwerflich. Die Praxis jedoch kennen wir alle zu Genüge. Zweimal. So, und jetzt kommt das Internet. Hat das Internet uns zu einer Pinocchio-Gesellschaft verkommen lassen? Danach gehen wir in den Experten-Talk. Wie verhält es sich nun mit Lügen über elektronische Kommunikationsmittel? Fake News bestimmen unseren Alltag. Wir begegnen ihnen tagtäglich im Netz. Was meinen Sie? Lügen wir online häufiger, weil wir unserem Gesprächspartner nicht face-to-face gegenüberstehen? Wenn Sie die Grundsätze an anderer Stelle im Buch Gleichzeitigkeit, Flüchtigkeit und räumliche Distanz kennen, sind Sie auf der richtigen Spur. Denn das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler haben in einer Studie herausgefunden, dass wir am wenigsten lügen, wenn wir per E-Mail in Kontakt mit einer anderen Person stehen, gefolgt von Instant Messaging wie WhatsApp. Am meisten lügen wir übrigens am Telefon, 2,5 Mal häufiger als per E-Mail. Womit wir wieder beim Telefonat mit Australien wären. Das war ein Beispiel. Rein theoretisch ist das die Gelegenheit, am häufigsten zu lügen. In einem Telefonat sind unsere Worte zumeist flüchtig, intuitiv und spontan. Aktion und Reaktion erfolgen in kurzem Zeitabstand. Kommen wir in eine unangenehme Situation, müssen wir schnell reagieren, um uns die Lüge nicht anmerken zu lassen. In E-Mails haben wir jedoch Zeit, eine Antwort zu formulieren. Vor allem haben wir Zeit, die Antwort so zu gestalten, dass sie der Wahrheit entspricht und nicht negativ oder gar provozierend auf den Adressaten wirkt. Bleibt uns im Angesicht des dauerhaften Strebens nach Fortschritt, Perfektion und Selbstoptimierung in unserer Gesellschaft gar keine andere Wahl, als die Wahrheit ebenfalls zu verbessern? Das Phänomen des Optimierungsdrangs lässt sich vor allem in sozialen Netzwerken beobachten. Hier sehen wir täglich, wie Personen auf Instagram, Facebook, Snapchat oder ihrem Blog Momente ihres alltäglichen Lebens mit uns teilen. Ergebnis dieser Post ist oft ein verzerrtes Bild der Realität. Dadurch, dass die dort kommunizierten Inhalte größtenteils positiv sind, entsteht schnell der Eindruck, dass das eigene Leben nicht dem Idealmaß entspricht, wie wir es von anderen vorgelebt bekommen. Was jedoch nicht möglich ist, der Blick hinter die Fassade, auf die negativen, nicht gefotoshoppten Augenblicke, die jeder von uns hat. Zudem vergessen wir gerne, dass viele Accounts professionell gemanagte, kommerzielle Projekte sind. Wir wissen, dass ein James-Bond-Film unrealistisch ist. Für einen Instagram-Account ist uns diese Erkenntnis noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Laut Psychologe Jeff Hancock wird auch bei Online-Partnervermittlungen versucht, sich möglichst attraktiv zu präsentieren. Männer machen sich gerne etwas größer und erfolgreicher und Frauen ein bisschen leichter und jünger. Allerdings hält sich hier das Ausmaß der Lügen in Grenzen, da spätestens beim ersten Date die Lügen in Sachen Äußerlichkeiten auffliegen. Aber warum das Ganze? Geht es gerade hier nicht eigentlich um die Wahrheit? Sind Menschen, die sich auf Datingportalen anmelden, nicht auf der Suche nach jemandem, der sie so annimmt, wie sie sind? Scheinbar gehen wir automatisch davon aus, dass wir so, wie wir sind, nicht ausreichend sind, beziehungsweise, dass es bei uns selber noch Raum für Veränderungen gibt. So, ihr Lieben, so viel aus meinem Buch.
Bisschen, jetzt hast du aber alles rausgekriegt.
Bisschen verkürzt. Nee, ich habe noch einen. Den spielen wir in Zukunft immer, bevor Martin spricht. Ne? Ja, Yvonne, wir lügen wie gedruckt. Dabei ist das Sprichwort ja eigentlich völlig falsch, weil wenn es gedruckt ist, lügen wir weniger, haben wir gerade eben festgestellt. Ne? Du bist Körpersprache-Expertin. Was ist dein Tipp, um Lügen bei anderen zu erkennen?
Das ist Eigentlich ganz einfach, eigentlich. Ach ja, doch, es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar Veränderungen in der Körpersprache. Wenn ich jemanden kalibriert habe, das bedeutet, ich weiß, wie er im normalen, entspannten Zustand ist, dann erkenne ich, wenn er unter Stress gerät, und lügen bedeutet Stress fürs Gehirn. Wir müssen überlegen, kauft er das, was ich da gerade erzähle? Wir müssen überlegen, ob das alles Hand und Fuß hat, was wir da erzählen. Und das ist Stress fürs Gehirn. Und deswegen verändert sich möglicherweise unsere Körpersprache. Ich achte immer drauf, verändert sich was? Und dann überlege ich, interessiert es mich, ob es gelogen war oder nicht. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Lügen erkenne, aber zu 80% interessiert es mich überhaupt nicht, ob der gelogen hat oder nicht, sondern dann gehe ich einfach weiter im Text. Und das Zweite, worauf ich achte, ist, ob er erstarrt. Erstarren ist meines Erachtens ein noch sichereres Zeichen dafür, zu erkennen, ob jemand gelogen hat oder nicht oder geschummelt hat oder nicht, weil dieses Erstarren ist ein Zeichen, ich will jetzt nichts rauslassen, ich bin jetzt ganz konzentriert und möchte sehen, ob der andere meine Lüge erkannt hat oder nicht. Und deswegen schauen wir auch nicht weg, sondern wir schauen den anderen an, wenn wir lügen, um zu sehen, na, hat's gesessen oder nicht?
Schön. Monika, Jen und Arno, gerne in der Reihenfolge. Was verrät uns die Stimme?
Die Stimme, also das kommt ein bisschen drauf an, wie erfahren jemand darin ist, die Unwahrheit zu sagen. Wenn jemand wirklich sich dessen bewusst ist und diesen Stress im Gehirn hat, dann wird die Stimme ein bisschen höher, ein bisschen wackeliger, ein bisschen unsicherer. Dann kommen vielleicht auch nicht so die abgeschlossenen Sätze. Und also ich glaube, das sind schon mal so kleine Eckdaten. Wenn jemand das öfter macht, kann er auch mit der Stimme ganz prima täuschen und kann das alles so hinstellen, als wäre das die Wahrheit und nichts sonst. Und insofern finde ich das spannend, wenn wir nochmal weiter in das Thema Stress gehen, dann ist es wohl so, dass die Atmung dann auch möglicherweise verraten kann, wenn derjenige nämlich dann, wie Yvonne auch schon gesagt hat, körperlich unter Stress gerät. Dann könnte es sein, dass die Atmung so ein bisschen außer Rand und Band gerät und man atmet da, wo man eigentlich sonst nicht atmen würde. Das sind auch so kleine Hinweise da drauf. Aber ich bin da sehr vorsichtig tatsächlich, weil ich auch schon ganz unverschämte Lügen geglaubt habe und es selber nicht gehört habe und hinterher ganz schön erstaunt war über die Dreistigkeit, die manche Menschen dann doch an den Tag legen können. Also es ist eine Entscheidung, glaube ich.
Oh, ja.
Eine grundsätzliche Entscheidung und ein Wesenszug auf eine Art.
Ian, du bist ja auch Expertin. Wurdest du schon mal angelogen, trotz deiner Expertise?
Nein, noch nie. Nein, also mir geht es da tatsächlich, also ich bin ja keine Profilerin und selbst die achten ja auf wahnsinnig viele Signale, weil klar wird natürlich eine Lüge oder ich würde auch eher sagen, ein Stress im Körper über akustische Parameter hörbar. Und natürlich glaube ich, sind Arno, Monika und ich auch eben ExpertInnen darin, schnell die Veränderung zu hören, ne? Was eben auch schon Yvonne meinte, man braucht eine Kalibrierung, also den Normalzustand. Nur dann können wir ja irgendwie eine Abweichung wahrnehmen, weil manche bringen auch gerade beim ersten Eindruck schon diese Abweichungen mit. Und dann haben wir natürlich sofort eine Irritation. Also deshalb finde ich den Punkt immer spannend. Aber natürlich kann man mich, glaube ich, genauso täuschen wie alle anderen auch. Aspekte vielleicht, die sich verändern stimmlich, da hatte Monika ja schon was gesagt, ist oft, dass eben durch den Stress zum Beispiel die Tonlage höher wird, aber tatsächlich bei denen, die darum wissen, wird die Tonlage tiefer. Also deshalb kann man sich darauf auch nicht verlassen. Die Lautstärke kann sich verändern, das Tempo, die Atmung, was Monika schon meinte, oder aber auch die Interaktion, ne, der Sprecherwechsel, Redeanteile und so weiter. Also daher ein spannendes Thema. Arno.
Ja, schwierig da noch Interessantes dazu zu tun. Also mein Blick auf das Thema Lügen hat im Grunde zwei Seiten. Soweit ich habe lang darüber nachgedacht, wie ich selbst als Kind, der ich aus Furcht und aus, wie soll man sagen, aus dem Bemühen, meine Mutter speziell nicht zu verlassen, unsägliche Stories erfunden hatte. Ich habe zurück überlegt, wie ich mich selbst damals verhalten hatte und wie ich das auf heute transferieren kann, was ich da heute daraus lernen kann. Ich denke, die kleine Lüge, also diese Gelegenheitslüge, so wie ich bin schon auf dem Weg, wie du gesagt hast, Michael, ich glaube, das ist ganz schwer zu erkennen. Weil hier geht es um nicht so viel. Also die Tragweite dieser kleinen Ungenauigkeit, nennen wir es mal so, die ist nicht so groß. Wenn es jetzt aber wirklich um etwas geht, also wenn es jetzt um irgendeine Situation geht, wo die Tragweite meiner Antwort oder meiner Aussage größer ist, da erst wird es kritisch. Und ich sehe zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die ich im Laufe des Lebens auch von anderen erfahren habe. Wenn sich jemand selbstbewusst ist, dass jetzt der nächste Satz, den ich sage, boah, der ist jetzt also in Wahrheit ganz daneben, aber ich versuche es mal, dann ist in der Sprechweise sicher etwas verändert. Ich glaube, dass man in so einem Moment betont, also die Aussage betont in einer etwas überdeutlichen Art und Weise, und das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit, wenn man den Menschen kennt, so wie ihr beide gerade gesagt habt, dann zu erahnen, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Wenn aber jemand dabei auf Teile der Wahrheit zurückgreift, und das ist etwas, was ich offensichtlich als Kind gemacht hatte, jetzt wenn ich das so reflektiere. Also wenn du in deiner Lüge auf Teile der Wahrheit zurückgreifst, das heißt, du bist in dem sicher und fädelst also über etwas, was wirklich so ist, ein, um dann die Wende zu kriegen in die Unwahrheit, dann ist es, denke ich, sehr, sehr schwer, das zu erfassen. Denn dann ist man von der Sprechweise eher in seinem angestammten Habitus, in seiner ganz normalen Sprechweise, dann wird es, glaube ich, schwierig, das zu erkennen.
Ja, wow. Danke euch drei Stimmexperten für den großartigen und wirklich expertenschweren Einblick in das Thema. Stefan und Martin, in der Reihenfolge bitte. Verkäufer lügen doch eigentlich immer, oder?
Das sind schöne Danke für die Einladung.
Ja, bitte.
Ich würde es anders definieren. Ich würde sagen, Einkäufer lügen immer.
Ja, geil.
Na gut, also der Punkt ist doch der, das kennen wir doch alle. Du kaufst dir einen Gebrauchtwagen. Ja, du kaufst dir einen Gebrauchtwagen und steigst ein, machst eine Probefahrt. Der gefällt dir, du würdest ihn kaufen, auch zu dem Preis. Aber du steigst aus, klopfst einmal so mit Fußspitze gegen den Reifen und sagst, was wollen sie für die Schrottkarre haben? Weil es keine andere Interventionsmöglichkeit für Einkäufer gibt, als so zu tun, als fände man das Angebot schlecht. Es gibt keine andere. Also der Einkäufer kann nicht sagen, wow, toll, ich bin total zufrieden mit ihrem Angebot. Der Preis ist eigentlich auch fair, aber darf ich ein bisschen Rabatt kriegen? Das funktioniert nicht. Also das heißt, wir haben es hier professionell mit Leuten zu tun, die ganz bewusst lügen, also in deiner Definition lügen, ich würde mal sagen, eine professionelle Realitätsanpassung vornehmen, um eine Reaktion hervorzurufen bei dem Verkäufer, die was mit Unsicherheit zu tun hat. Also ganz bewusst eine Reaktion auslösen, um zu erfahren, lohnt es sich in der Preisverhandlung weiterzuarbeiten und einen besseren Preis zu kriegen. Ich meine, vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, wenn du was kaufst und du bist zu drastisch, kann es ja auch sein am Flohmarkt oder so, dass der Verkäufer sagt, und jetzt hau ab, lass mich ruhig, ich verkaufe dir nichts mehr. Das ist jetzt in der Profiwelt selten, aber eigentlich, wenn man es überspannt, kann das passieren. Also das heißt, wir haben es ja mit einer Situation zu tun, wo jemand professionell lügen muss, um seinen Job zu machen. Und natürlich kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber genau mit den Methoden, die ihr Lieben gerade eben beschrieben habt, das feststellen, nämlich die Veränderung. Wenn es mir gelingt, den so ein bisschen einzulullen, um ihn dann mit einer kurzen, knackigen Frage zu konfrontieren, könnte es sein, dass ich an seiner Reaktion erkenne, ob er sich jetzt eine Antwort zurechtlegen muss oder ob er wirklich spontan antworten kann. Denn eine Lüge ist ja nie spontan, die ist ja immer irgendwie vorbereitet. Und daran, denke ich, erkennt man eine Lüge.
Spannend. Martin, du bist im Auto, aber ich glaube, du hast eine ganz gute Verbindung.
Ja, absolut. Erstmal danke für die Frage. Und jetzt weiß ich auch, warum du keine Freunde hast. War das jetzt schon gelogen? Also, alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen, hat Voltaire mal so schön gesagt. Und ich glaube schon, dass es sowas wie die erweiterte Wahrheit gibt, auch im Verkauf. Ich bin ja der Erfinder dieses Wortes sozusagen. Wie beschreibe ich das immer? Ein praktisches Beispiel. Ich habe ja früher Kopierer verkauft und habe dann auch für den Hersteller Rico später die Produkteinführung des ersten digitalen Kopierers gemacht. Also scannen, faxen, drucken. Ja, faxen kennt ihr noch, Schneckenpost. Und dann hatte ich so 30 Verkäufer, dreistufiger Vertrieb im Seminar und die sagt, Mensch, Limbeck, was mache ich denn jetzt, wenn mich einer fragt, wie viel davon schon verkauft sind? Und wir alle kennen das, wir haben mit der Mutter mich mitbekommen, kaufe nie eine Nullserie, heißt es. Warte immer, bis die Kinderkrankheiten weg sind. Eins. Also habe ich gesagt, wie viel hat Rico verkauft? Sagten die damals noch keins, aber 93 Stück stehen zu Probestellungen in Bibliotheken, weil du aus Büchern verfaxen konntest, bei Händlern. Und dann sage ich, okay, fragt der Kunde, wie viel sind davon verkauft? Der Kunde, sage ich ihm gerne, bundesweit stehen 93 Stück draußen. Fragen die jetzt, sagen Sie mal, Herr Ehlers, wie viel haben Sie denn in Bamberg in Ihrem Verkaufsgespräch, in Ihrem Verkaufsgebiet verkauft? Und ich habe noch keine verkauft, sage ich, gut, dass Sie fragen, Herr Kunde, bundesweit stehen 93 Stück draußen, du hast die hohe Zahl. Und da ich weiß, dass Sie ein innovativer Typ sind, ja, habe ich extra bei mir von 10 Verkäufern nur 3 Stück in Bamberg kriegen, eine beiseite gestellt. Sagen Sie mal, war das für Sie in Ordnung? Sagt der Kunde, mega, dass Sie an mich gedacht haben. Das ist für mich die erweiterte
Wahrheit. Jetzt reißt es ab, glaube ich, oder? Bei euch auch?
Die, ja.
Die erweiterte Wahrheit habe ich noch gehört. Ja, du hast am Schluss... Ja,
das ist für mich die erweiterte Wahrheit. Das ist für mich die erweiterte Wahrheit und die ist okay. Das ist für mich keine Lüge.
Ja. Ja, ich hatte mal einen Verkaufsleiter, der hat gesagt, gute Verkäufer lügen nie. Sie stellen die Scheinwerfer richtig, dass das Richtige im Glanz ist und das, was im Schatten ist, tatsächlich auch nicht sichtbar wird. Ne? Ja.
Auch schöne Metapher. Hm.
Fand ich auch. Ja, Charlotte, haben Lügen Zeichen? Was sind die Zeichen der Lüge? Du bist ja als Semiotikerin dem Symbol und der Zeichensprache verpflichtet. Vielen Dank, Martin.
Ja. Ja, da ist ja schon ganz viel gekommen, wo ich mir denke, das sind ja alles Zeichen. Die Frage ist immer, was ist ein Zeichen? Aber Sprache ist ein Zeichen, Körperhaltung, körperliche Reaktionen sind ein Zeichen. Zwinseln, jede Art von Mimik ist ein Zeichen. Und ich würde da tatsächlich gern eins rauspicken, weil ich habe auch eine Profiling-Ausbildung mal gemacht, weil mich das ja auch wirklich interessiert hat. Kann man Lügen erkennen? Und mal vorweggeschickt, das ist verdammt schwer. Und der Arno hat es, glaube ich, so schön gesagt, es gibt ja wirklich verschiedene Arten von Lügen. Oder auch du, Michael, hast ja da schon ganz viel rausgehaut vorhin bei deiner Lesung. Es gibt die kleinen Lügen, die großen Lügen. Es gibt die professionalisierte Realitätsprozess oder Realitätsanpassung. Ja, also fand ich ein tolles Wort. Was ich spannend finde, diese großen Lügen, also ich glaube auch die kleinen Lügen zu erkennen, ist wirklich schwierig. Da muss man vielleicht wirklich in irgendwelche Profiler-Ausbildungen gehen und mal schauen, okay, was sagt die Körperhaltung? Da hat Yvonne ja schon ganz tolle Tipps gegeben. Es gibt ja eine Personengruppe, der wir zumindest zuschreiben, dass sie das recht gut können. Und da meine ich jetzt nicht unsere Sales-Profis, die lügen natürlich nicht, wie wir gerade gehört haben, sondern ich meine die Politiker möglicherweise. Und das finde ich auch spannend, weil du, Michael, ja vorher auch gesagt hast, was ist eigentlich eine Lüge? Und eine Lüge bedeutet jetzt, wenn ich es auch semiotisch betrachte, ist etwas zu glauben, aber was anderes zu sagen. Ja, also wenn ich selber weiß, ich glaube gar nicht dran, viele Politiker glauben vielleicht tatsächlich dran, was sie sagen und wir glauben nur, das kann ja nicht sein Ernst sein. Also ich glaube, da müssen wir schon mal unterscheiden und wir kennen ja ein paar Politiker und da wird es ja spannend, gerade mit so Mimikentgleisungen könnte man was ablesen bei normalen Menschen, aber es gibt ein paar, die sind möglicherweise gebotoxt und da gibt es den lieben Herrn Putin, der ja sehr glatte Haut hat und da habe ich mal gesehen, wie erkennt man denn bei Putin, wenn er lügt? Also bei Putin erkennt man es wirklich so gut wie gar nicht. Aber es ist dann, weil sein Gesicht kann nicht mehr entgleisen. Und das ist das, was passiert bei so einer Lüge, dass du Gesichtsentgleisungen siehst. Du hörst es vielleicht nicht, du siehst es sonst nicht und denkst ja, wow, da kommt die Wahrheit raus. Ich habe nichts entdeckt in meiner Magengrube,
was auf eine Lüge hinweisen könnte. Und dann muss man aber mal schauen, also wenn man dann einen größeren Bildausschnitt hat, Putin vermeidet das tunlichst, irgendwie mehr von seinem Körper zu sehen, dann passiert was. Entweder wippt dann plötzlich der Fuß oder es macht irgendwie so der Unterarm so einen Ausschlag. So, die Lüge muss raus aus dem Körper. Das ist wirklich was ich gelernt habe und was man immer sehen kann. Das finde ich total spannend. Also Menschen, die so ihre Mimik im Griff haben, da wirst du dann irgendwo einen körperlichen Ausreißer sehen. Und vielleicht noch eins, der liebe Bill Clinton also noch behauptet hat, nein, ich habe niemals Sex gehabt mit Monica Lewinsky. Da gibt's auch ganz schöne Beispiele und Bilder. Und dieses, die Lippen aufeinanderpressen und ein Stück weit nach innen ziehen, das kann dann auch bei peinlichen Lügen sein. Dieses, nein, ich möchte es nicht zugeben. Wir pressen die Lippen aufeinander und ziehen sie nach innen. Dieses wirklich so nach innen, es nicht rauslassen. Solche Dinge könnte man mal ein bisschen beobachten. Und das finde ich spannend. Also so die körperlichen Ausreißer oder tatsächlich irgendwie so Lippen oder auch der gesenkte Blick nach unten, wenn es was ist, wofür ich mich ein bisschen schäme. Das kann man sehr schön sehen.
Sehr schön. Vielen Dank. Ja, wow, wir haben weit mehr als die versprochenen 7 Tipps herausgearbeitet, um Lügen zu erkennen. Insgesamt geht es um Inkongruenzen natürlich, die wir wahrnehmen. Aber die Frage jetzt mal frei in die Expertenrunde, wenn ich eine Inkongruenz wahrnehme bei meinem Gegenüber, das heißt körpersprachlich oder stimmlich, ist etwas nicht passend zum Inhalt, muss das dann immer eine Lüge sein?
Ja. Nein.
Geschickt nachfragen. Ja, nein. Ian, mach du.
Nein, das hat ja auch ganz viel mit Angewohnheit zu tun, ne? Auch bei Stimme. Wie sind wir sozialisiert oder wie früh habe ich zum Beispiel gelernt, Emotionen nicht zu zeigen und zurückzunehmen? Oder aber auch, wie haben die Mädchen orientieren sich ja oft an den Müttern, die Jungs an den Vätern, wie haben die schon gesprochen? Daher ist ja oft gerade beim ersten Eindruck wichtig, dass wir wissen, wo bringen wir denn ein Stück weit Abweichungen mit, die irritierend sind, weil dann können wir das rausnehmen, damit es uns besser gelingt, in Kontakt zu treten. Weil manchmal müssen wir ja Menschen besser kennenlernen, um dann zu merken, ach so, der ist gar nicht so kritisch oder so gestresst, wie er oder sie wirkt. Also daher, nein, es ist auf jeden Fall nicht immer eine Lüge. Ich würde auch eher immer sagen, besser eine Hypothese aufstellen und sich das Ganze dann nochmal angucken.
Ich finde das tatsächlich genauso, wie Ian sagte, und manchmal steckt was ganz anderes dahinter. Ich fahre damit gut, wenn ich irgendeine Inkongruenz bemerke, dass ich halt nochmal nachfrage, ob es jetzt privat ist oder im Berufsfeld. Nochmal nachfrage, ich nehme da was wahr, da irgendwie eine Unruhe in deinem Blick oder so. Was gibt es dazu noch zu sagen? Und oftmals sind diejenigen dann auch ganz froh, weil sie sich selber ja dann offenkundig auch nicht so ganz wohlfühlen damit. Manchmal sind sie natürlich auch ertappt, also gerade bei Kindern oder so, ist manchmal auch nicht so günstig, nochmal nachzufragen. Aber also ich fahre damit tatsächlich ganz gut, wenn ich was wahrnehme, weil ich nicht unterstellen möchte. Ich glaube, es ist auch so ein Menschenbild, so eine Entscheidung. Ich möchte erst noch nicht die Lüge unterstellen, sondern erst mal nochmal gucken, gibt es da noch ein Bedürfnis, gibt es irgendwas, was denjenigen daran hindert, sich auszudrücken.
Yvonne, hast du noch eine Ergänzung?
Ja, ganz viel. Ich mache das tatsächlich nicht, dass ich frage oder dass ich das sage, was ich wahrgenommen habe, weil ich damit von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen hüpfe. Ich lasse das weg. Ich sage nur, ich frage nur, was meinst du dazu? Also wenn ich merke, dass sich was verändert in der Körpersprache, frage ich dann eine Minute, eineinhalb Minuten später gehe ich nochmal, was meinst du übrigens noch zu dem Punkt, bla bla blub? Und dann kommt meistens eine Antwort, die sich dann darauf bezieht oder noch näher dran. Aber bei mir funktioniert das nicht, dass ich, wenn ich sage, ich habe wahrgenommen, dass du dass du unruhig bist oder dass dich das triggert oder nee, das funktioniert bei mir nicht, da lasse ich lieber die Finger davon. Und das Zweite ist, was ich noch zu den Blinzeln sagen wollte. Charlotte, ich habe mir echt mal die Mühe gemacht und habe die Blinzelrate gezählt, weil auch gesagt wurde von Körpersprache-Experten, dass die Blinzelrate bei Bill Clinton erhöht war, als er diese Lüge mit Monica Lewinsky gesagt hat. Und ich habe alles, was ich gefunden habe von ihm, mir angeschaut, alle Videos, und habe gezählt und gezählt. Und tatsächlich war die Blinzelrate, die angeblich höher war bei der Lüge, war geringer. bei der Lüge mit Monika Lewinsky. Da hat er nämlich kaum geblinzelt im Gegensatz zu den anderen Videos, die ich gesehen habe. Spannend, ne?
Ja, das ist die vorbereitete Lüge, ne? Das ist dieses Verinnerlichen, um daran zu glauben, dass es so ist. Und was Männer gern machen, was du jetzt nämlich sagst, finde ich auch spannend. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie Männer und Frauen lügen. Und Männer haben dann dieses Starren, dieses Schau mir in die Augen, Kleines, ich schaue dich an, deswegen kann ich dich nicht anlügen. Das fand ich auch ganz interessant. Da kann ich jetzt aber tatsächlich zu wenig dazu sagen, weil ich jetzt nicht die Lügenexpertin bin. Aber auch das, also ich fand es nämlich schön geworden, was du vorher gesagt hast, dieses, du solltest einen Mensch mal kalibrieren, bevor du nachher sagen kannst, war das eine Lüge oder nicht. Die Frage ist nur, schafft man das im Alltag, irgendwie jeden zu kalibrieren, vorher und nachher? Also die Profile, die kalibrieren, weil sie sagen, ist das ein Verbrecher oder nicht? Hat er die Wahrheit gesagt? Dann schauen sich die Videos tausendmal an. Das kann ich ja im normalen Leben gar nicht machen. Also da muss ich mich vielleicht auf meine Intuition und mein Bauchgefühl verlassen.
Dafür ist ja Stefan und Martin sind ja da Experten, wie wichtig der Smalltalk ist zum Kalibrieren im Verkauf, ne? Diese paar Minuten Smalltalk sind ja nichts anderes als eine Möglichkeit, die Baseline zu verstehen, wie der andere im normalen, entspannten, im einigermaßen entspannten Zustand tickt. Oder, Stefan?
Ja, also der Smalltalk ist natürlich für vieles gut. Ob ein Profi, der selbst auch Kommunikationsprofi ist, also wenn du dir so einen ja, professionellen Einkäufer vorstellst bei einem Automobilunternehmen, der Millionen von Vertragssummen jeden Tag verhandelt, der ist ja auch nicht gestern erst aus dem Ei geschlüpft, sondern der ist ja auch mit allen Wassern gewaschen und hat natürlich einiges gelernt über Kommunikation. Und vielleicht hört er ja sogar hier in diesem Clubhouse-Raum mit. Also das sind ja keine Anfänger. Das ist ja nicht so, dass diese Menschen einfach mal so, ja, so vor sich hinreden und dann lassen die sich ein bisschen smalltalken und dann lassen die sich kalibrieren. Nein, wir haben es ja hier mit tatsächlich dann in der Profisituation mit Leuten zu tun, die ganz bewusst auch ihre Verhaltensweise verschleiern, um eben nicht kalibriert zu werden. Also das, was wir hier jetzt so im, ich sag mal, eher für den Hausgebrauch und für den Privatgebrauch besprechen, ist in der professionellen Umgebung nochmal, denke ich, ein Ticken anders. Du kriegst keinen Einkäufer zum Smalltalk. Aber du kannst natürlich trotzdem eine Situation herbeiführen, dass du den so ein bisschen einlullst, ja, dass du ihm Recht gibst, dass du sagst, ich verstehe, dass sie für ihr Unternehmen kämpfen und dass sie auch sicherstellen müssen, dass sie zu vernünftigen Preisen einkaufen. Andernfalls wäre das ja jetzt absolut ein Wettbewerbsnachteil. Dann komme ich und sage ihnen, der Preis ist so und sie haben natürlich zu Recht die Meinung, der müsste niedriger sein. Also ich kann ihn so ein bisschen einlullen, um dann ihn scharf zu konfrontieren und zu sagen, und deswegen wollen sie es jetzt scheitern lassen? Und stell ihnen dann so eine Frage, so eine knackige Frage, die gar nicht zu diesem vorhergehenden, eher ungefährlichen Dialog passt. Und wenn er dann aus der Rolle fällt, dann habe ich zumindest mal einen Indiz dafür, dass er möglicherweise professionell gelogen hat. Das ist eine Methodik, die unser lieber Kollege und Freund Tim Taxis mal als Mauerbrecherfrage ausgeführt hat in einem seiner Bücher. Und diese Diskrepanz zwischen erst einlullen und dann bam, das ist, denke ich, die, ich sag mal, professionelle Version von kalibrieren und dann gucken, ob der lügt.
Das ist auch das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Und zwar manchmal kommen wir in die Situation, wenn wir wirklich betrogen werden. Und es geht, leider sind ja jetzt, ist die Psychoabteilung diesen Sonntag nicht dabei. Verräterisch, oder? Unser Neurowissenschaftler und unser Psychiater und Psychoanalytiker sind beide am Arbeiten, wie ich jetzt erfahren habe. So, aber dass man in diesen Smalltalk geht und auch den anderen wirklich ganz bewusst einlullt und Fragen stellt, die einfach zu beantworten sind, so die Farbe des ersten Autos oder es war überhaupt das erste Auto, dann auch so ein bisschen in die Beobachtung zu gehen, in welche Richtung schaut er tatsächlich, beispielsweise wenn er eine Erinnerung zurückruft. Und da schauen Menschen übrigens in ganz unterschiedliche Richtungen, nicht wie es im NLP steht, wenn die Augen dorthin geht, dann bedeutet das ist wissenschaftlich längst bewiesener Totalhumbug. Aber Fakt ist, und das könnt ihr alle mal ausprobieren, Wenn du jemanden eine Frage stellst in völlig entspannter Situation, das ist wichtig und die kannst du ja herstellen, die gehen die Augen in die eine Richtung. Und wenn der Mensch etwas konstruieren muss, also er muss sich etwas einfallen lassen, und das ist ja bei der Lüge dann der Fall, dann schaut er tatsächlich in die andere. Nur, dass er jetzt immer nach rechts schaut, um eine Erinnerung zu holen, und nach links, um zu konstruieren, stimmt eben nicht. Das heißt, diese Nullkalibrierung muss eigentlich immer wieder neu stattfinden. Und dann, nachdem also das Setting gemacht ist und ich in die Beobachterrolle gegangen bin, die ganzen Fragen sind nur Schein. Ich mache das in jedem Seminar, Yvonne und Stefan und so. Ihr kennt das ja fast alle, weil ihr alle schon mal da wart. Und macht dieses Spiel so nach einer Pause. Keiner ahnt so richtig, in welche Richtung geht das. Und dann geht's auf einmal ins Verhör. Und dann kriegen die Leute Stress. Alleine schon, weil du eine Verhörsituation herstellen kannst. Und da verändert sich das Verhalten dann eben sofort. Alles das, jedes Einzelne, was du beobachtest, ist nie ein reiner Indikator, ganz klar für eine Lüge. Aber wenn alles zusammenkommt, also er fängt an, häufiger zu blitzen, die Stimme geht höher in den Alarmbereich, er fasst sich, ganz besondere Männer, aber auch Frauen fassen sich häufiger ins Gesicht, an die Haare, Nase bei Männern sehr häufig, weil sich die Nasenhaare aufstellen und die sind bei uns eben härter und kitzeln sofort, das ist verräterisch bei Männern. Wenn alles zusammenkommt, dann kann man auch schon mal die gezielte Frage stellen, beziehungsweise das Gegenüber konfrontieren mit der Lüge, was dort passiert ist. Und dann sehen wir ja, was weiter rauskommt. Aber Mona, du bist so toll am Schreiben. Ich lese ja parallel mit. Und für die, die jetzt neu dabei sind, ich habe tatsächlich gesehen, die sind einige, die waren wahrscheinlich noch nie in unserem Rhetorikraum. Lass es mich nochmal sagen, was ich total vergessen habe. www.clubhouse-mindmap.de. Dort wird im Hintergrund mitgeschrieben, was wir hier diskutieren. Ihr müsst ganz nach unten scrollen und ihr werdet beim Scrollen feststellen, boah, die haben ja schon oft sonntags geredet. Ja, und was für Themen wir hatten. Atemberaubend. Das machen wir jeden Sonntag außer feiertags um 16 Uhr mit dieser Expertenrunde hier. Und da könnt ihr im Hintergrund mitlesen. Ne? Mona, lohnt sich das überhaupt? Wäre mal meine Frage an dich. Lohnt es sich überhaupt, für einen Menschen diese Kenntnisse sich zu erarbeiten, jede Lüge zu erkennen? Was würdest du sagen?
Ich glaube, jede Lüge nicht. Ich glaube, es ist halt wichtig, die Relevanten rauszufiltern. Und ich meine, wir haben jetzt schon über Kalibrierung und so weiter gesprochen. Ich würde da gerne noch den Punkt ergänzen, der Kongruenz im Allgemeinen, auch der Geschichte. Weil wenn ich mir was ausdenke, ich sag mal, je toller die Lüge ist, desto mehr muss ich mir ausdenken und desto mehr muss ich mir ja auch merken, ne? Weil es ist ja nicht die Wahrheit. Das heißt, je mehr ich in die Details natürlich reingehe und je mehr ich dann die Details auch wiederholt haben will, desto unsicherer wird es natürlich bei einer Lüge, weil das kann ich mir ja gar nicht alles merken. Ne? Während wenn es die Wahrheit ist, dann kann ich das auch 10-mal wiederholen, weil ich weiß ja, was die Wahrheit ist. Also ich glaube, dieses Thema Kongruenz auch im Inhalt erkennt man bei einer Lüge schon über die Zeit. Aber ich denke jetzt auch bei jeder Lüge, also wir hatten ja schon das Thema Alltagslügen, ich glaube, die meisten Lügen, die wir jetzt so im Alltag benutzen, sind ja tatsächlich auch Schutz der Beziehung. Man möchte den anderen nicht verletzen. Da würde ich jetzt sagen, da jetzt jede Lüge rauszufiltern, ist einfach unnötig. Aber natürlich da, wo es drauf ankommt, im Geschäft, in wichtigen Belangen, da wäre es natürlich schon gut, das zu erkennen. Auf jeden Fall.
Ja, super. Sehe ich genauso. Also dann, wenn wir betrogen werden, also psychisch angegriffen werden oder auch tatsächlich beklaut, das heißt, man raubt uns unser Hab und Gut, dann wäre es gut, wenn wir als zumindest Profikommunikatoren, müssen wir dann aus meiner Sicht Methoden griffbereit haben, um herauszufinden, was ist denn da jetzt gerade passiert, beziehungsweise auch um die Sache, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja. Wir sehen schon die ersten zwei Gäste oben. Bevor ich euch zu Wort kommen lasse, lieber Sören und liebe Doris, will ich bekannt geben, dass ihr also ab jetzt, wenn ihr Clubmitglied im Rhetorikclub seid, die Hände heben könnt. Das ist nur für Clubmitglieder freigeschaltet. Wer noch nicht, also wer was sagen möchte, der muss einfach diesem Club beitreten. Wie das geht, wisst ihr schon. Oben auf dieses Rhetorik-Monopoly-Häuschen drücken oder auf die drei Punkte und irgendwie kann man dann eintreten. So. Und dann seid ihr drin. Und dann freuen wir uns auf die Diskussion. Ich würde gerne noch abschließen, indem ich noch eine inhaltliche Ergänzung bringe zum Thema Lügen, wenn ihr alle einverstanden seid. Und anschließend mache ich eine Zusammenfassung. Und dann seid ihr dran, lieber Sören, liebe Doris und alle anderen weiteren Gäste, die herzlich eingeladen sind, jetzt mit uns zu diskutieren zum Thema Lügen. Ich freue mich sehr auf euch alle. Und jetzt haben wir noch Mario oben, auch wenn es dir sehr schwer fällt. Ich bin total begeistert, was du heute wieder abgeliefert hast, Mario. Erst nach der Aufzeichnung, bitte. Okay, meine Lieben, noch ein kleines Zitat aus dem Buch. Drei Einflussfaktoren des Lügens. Viele von uns sind der Meinung, sie könnten Lügen erkennen. Wir sind davon überzeugt, an Mimik und Gestik festmachen zu können, dass eine Aussage nicht der Wahrheit entspricht. Wir vertrauen hierbei ganz unserer Intuition. Überraschenderweise können wir laut einer Studie allerdings nur in 54% aller Fälle einen Lügner wirklich entlarven. Die Sozialpsychologen Bella De Paolo und Charles F. Bond stellten dies mit einer Probandengruppe von Schülern, Studenten und Berufstätigen im Jahr 2011 fest. Wenn wir willkürlich raten würden, erzielten wir ein ebensolches Ergebnis. Verlässlicher zur Einschätzung des Wahrheitsgehalts sind die Gelegenheit und die Umstände, bei der die Aussage getätigt wurde. Denn die Gelegenheit macht Lügner, sagt der Psychologe Jeff Hancock. Er nennt drei Haupteinflussfaktoren des Lügens. Erstens Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig normales Gespräch, Telefon, Clubhouse oder Chat. Zeitversetzt, Brief und E-Mail. Zweitens Flüchtigkeit. Sind unsere Worte flüchtig oder sind sie beständig? Kann man sie speichern, kopieren und weiterleiten? Und drittens räumliche Distanz. Stehen wir uns direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüber oder ist unser Gesprächspartner auf der anderen Seite der Welt? Die Annahme von Wissenschaftlern ist, dass eine Kombination aus Gleichzeitigkeit, Flüchtigkeit und großer räumlicher Distanz zu den meisten Lügen führt. Höchste Vorsicht wäre demnach bei Telefonaten mit Australiern geboten. Lügen befriedigt unsere elementaren Grundbedürfnisse, angefangen bei körperlicher Unversehrtheit, und hilft uns dabei, uns sozialen Normen und Anforderungen anzupassen und diesen gerecht zu werden. Nicht selten neigen wir aus diesen Gründen dazu, die Wahrheit etwas auszuschmücken, zu verdrehen, herunterzuspielen oder völlig neu zu erfinden. Gerade unter dem Aspekt der Anpassung an soziale Normen ist es wichtig zu verstehen, dass Lügen auch kulturellen Betrachtungsweisen zugrunde liegen. So ist es unter anderem im asiatischen Raum, beispielsweise in China, sehr wichtig, das Gesicht zu wahren. Offene Konfrontationen werden gemieden, da die Harmoniebedürftigkeit der Chinesen sehr groß ist. Dadurch gehören Lügen hier praktisch zum guten Ton. Aber wir sind ja nicht in China. Wollen wir in Europa nicht in bestimmten Situationen auch, und sei es ausnahmsweise, die Wahrheit hören? Ich muss Sie enttäuschen, denn im Gegenteil, tatsächlich neigen viele Menschen dazu, sich sogar bewusst anlügen zu lassen. Zum Beispiel, wenn wir Freundschaft dadurch definieren, dass wir von unserer besten Freundin oder unserem besten Freund erwarten, immer zu uns zu stehen, egal wie dumm und kindisch wir uns anderen gegenüber verhalten. Und wäre die Welt wirklich besser, wenn wir alle immer die Wahrheit sagen? Ich persönlich bezweifle dies stark. Und diese Gelegenheit nutze ich zur Zusammenfassung des heutigen Experten-Talks. Ich bin gestartet mit einer Lesung aus meinem Buch, auch gerade eben geschlossen. Das Buch heißt Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Und es geht um das Kapitel Alles erstunken und erlogen. Und wir haben mal so ein bisschen in die Hintergründe geschaut, was passiert denn da beim Lügen. Ebenso das Kapitel hat das Internet uns zu einer Pinocchio-Gesellschaft verkommen lassen. Wir lügen am wenigsten, wenn wir per E-Mail kommunizieren. Am Telefon lügen wir 2,5 Mal häufiger als bei der E-Mail. Spontane Reaktion auf unangenehme Situationen. Im Gegensatz zu bei E-Mail besteht die Zeit, die Antwort zu gestalten und Gefühle nicht zu verletzen. Bleibt uns keine Wahl, die Wahrheit zu verbessern? Verbesserungswahn in sozialen Medien führt zu einem verzerrten Bild der Realität. Das eigene Bild scheint nicht dem Idealmaß zu entsprechen. Wir trennen oft zum Beispiel bei Instagram-Accounts nicht zwischen Wirklichkeit und Verschönerung. Wir gehen scheinbar automatisch davon aus, dass wir so, wie wir sind, nicht genug sind. Unsere liebe Top-Expertin Yvonne de Barck sagt, Veränderung der Körpersprache identifiziert eine Lüge. Wir müssen überlegen, dass unsere Lüge Hand und Fuß hat. Das ist Stress für den Körper und dadurch ändert sich die Körpersprache. Erstarren ist auch ein sehr sicheres Zeichen, ob gelogen oder geschummelt wurde, durch die notwendige Konzentration. Wir beobachten den anderen, wie er auf die Lüge reagiert. Dr. Monika Hein sagt, die Stimme wird etwas höher, wackeliger, unsicherer. Es kommen keine vollständigen Sätze. Wenn jemand gut im Lügen ist, kann er die Stimme besser steuern. Atmung kann auch verraten, ob jemand lügt. Unruhiger, Atmung an ungewöhnlichen Stellen. Aber auch das kann natürlich täuschen. Jan-Svea Bäumler, Stimmexpertin, sagt, man braucht den Normalzustand als Kalibrierung, um es überhaupt zu erkennen. Aber selbst der erste Eindruck kann täuschen. Bei wissenden Lügnern kann die Tonlage auch tiefer werden. Sprecherwechsel und Redeanteile können auch variieren. Arno Fischbacher aus Salzburg, Stimmexperte, sagt, die Gelegenheitslüge, ich bin schon auf dem Weg, ist eher schwach zu erkennen, da die Tragweite nicht hoch ist. Wenn es um etwas geht, dann wird es kritisch. Zwei Möglichkeiten. Wenn sich jemand bewusst ist, dass der nächste Satz daneben ist, dann ist die Sprechweise etwas verändert. Die Aussage wird in überdeutlicher Art und Weise betont. Wenn man den Menschen kennt, kann man es hier erkennen. Wenn jemand auf Teile der Wahrheit zurückgreift, dann wird es sehr schwer, die Lüge zu erfassen. Von Sprechweise ist man eher im angestammten Habitus. Unser lieber Verkaufsexperte für Verkaufen an Top-Entscheider Stefan Heinrich sagt, Einkäufer lügen immer. Zum Beispiel, man möchte einen Gebrauchtwagen haben, findet ihn gut und der Preis ist fair, fragt aber trotzdem, was möchten Sie denn für die Schrottkarre haben? Es bleibt oft keine andere Möglichkeit für die Verhandlung, um Unsicherheit auszulösen. Lohnt es sich, in der Preisverhandlung weiterzuarbeiten, um einen besseren Preis zu verhandeln? Man testet die Grenzen aus. Durch Lügen, um seinen Job zu machen. Wenn es gelingt, jemanden einzulullen und jemanden dann mit einer kurzen Frage aus dem Konzept zu bringen, kann man erkennen, ob jemand eine Antwort vorbereiten muss oder ob er spontan antwortet. Martin Limberg, Verkaufsexperte, sagt, alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, solltest du sagen. Und schreibt dieses Zitat Voltaire zu. Kaufe nie eine Nullserie. Wie viel sind davon verkauft? Noch keine, sagt niemand, weil niemand will als erstes kaufen. Ich habe etwas für Sie zur Seite gelegt, wäre hier die euphemisierte oder wie er es nennt, erweiterte Wahrheit. Wunderbar, gefällt mir. Charlotte, unsere Semiotikerin, Charlotte Hage aus Baden bei Wien, sagt, es gibt viele verschiedene Arten von Zeichen, Ausdruck, Mimik, Gestik etc. Kleine Lügen sind eher schwierig zu erkennen. Politikern wird auch oft gutes Lügen unterstellt. Etwas sagen, woran man selber nicht glaubt. Mimikentgleisungen sind hier sehr interessant. Man hört es vielleicht nicht oder erkennt es anderweitig. Putin zum Beispiel hat keine Mimikentgleisungen. Aber es gibt andere Gestiken, die die Lüge erkennen lassen. Zum Beispiel eine Unterarmbewegung. Bill Clintons Lippen, die er aufeinander presst und nach innen zieht, indizieren auch eine Lüge. Körperliche Ausreißer werden identifiziert. Und die liebe Mona sagt, jede Lüge zu erkennen muss nicht sein. Viele Lügen dienen dem Schutz der Beziehung und sollen nicht verletzen. Wenn es jedoch um wichtige Dinge geht, dann ist es auf jeden Fall wichtig, die Lügen zu erkennen. Ein weiterer Punkt hier kann die inhaltliche Kongruenz der Geschichte sein. Insbesondere die Details können wir uns oft nicht merken. Meine Lieben, meine Expertinnen und Experten haben, wie ich finde, mal wieder voll und ganz abgeliefert und dankt es ihnen doch bitte hier auf Clubhouse Live, indem ihr ihnen mal aufs Gesicht drückt und ihnen, gerade wenn es euch gefallen hat, ein Follow gibt. Das ist die Währung hier in den sozialen Netzwerken. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Aufzeichnung endet jetzt und dann gehen wir in die Diskussionsrunde.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.